Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Lesenswert-Quartett hier von der Mainstage im SWR in Mainz. Fester Mitstreiter bei unserem Quartett ist Itschomar Mangold, Feuilleton-Redakteur im Feuilleton der Zeit in Hamburg. Dies ist die letzte Ausgabe unseres Lesenswert-Quartetts und wir haben deshalb in nostalgischer Rückschau die frühere Gastgeberin dieses Quartetts eingeladen, Felicitas von Lovenberg, früher Literaturchefin auch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, heute Verlegerin des Piper Verlags. Ganz besonderes herzliches Willkommen.
Vielen Dank.
Und unsere Runde komplettiert Nicola Steiner, die lange Jahre Literaturredakteurin beim Schweizer Fernsehen war und dort Gastgeberin unserer Pendant-Sendung in der Schweiz des Literaturclubs war, inzwischen Leiterin des Zürcher Literaturhauses. Herzlich willkommen, Nicola Steiner.
Dankeschön.
Ja, versuchen wir doch das sicherlich traurige Ende unseres Quartetts mal ein bisschen zum Anlass zu nehmen, nicht unbedingt nostalgische Rückschau zu halten. Felicitas von Lovenberg, was hat sich denn in Ihren Augen in der Literaturkritik in den letzten 10, 20 Jahren verändert? Was ist anders geworden zu der Zeit,
als wir anfingen? Im Wesentlichen natürlich, dass Frau von Lovenberg die Seiten gewechselt hat, von der Kritik zur Verlegerin.
Ich glaube, die eigentliche Veränderung in der Literaturkritik ist der Verlust an Wirksamkeit dieser Kritik. Und die habe ich jetzt natürlich auf der anderen Seite auch, erlebe ich die sehr deutlich, dass wir einfach leider, muss man vielleicht auch nicht bedauern, aber wir leben einfach in einer Welt, wo es sehr viele Anstöße braucht, damit die Menschen Literatur lesen. Und gute Rezensionen sind nicht mehr so wie früher automatisch, machen die viel mit dem Verkauf der Bücher. Ich sehe diese Korrelation sehr deutlich und stelle doch fest, dass da eine gewisse Erosion stattgefunden hat.
Aber meine letzten Begegnungen mit Sebastian Fitzek und Paulo Coelho und Charlotte Link deuteten gar nicht darauf hin, dass Kritik wirkungslos ist. die hinterlässt schon Spuren.
Ja, also ich meine, natürlich gibt es immer mehr Kritiker auf ganz Instagram und Social Media ist voll davon und das ist auch sehr gut so. Also ich begrüße das ausdrücklich und trotzdem kann man aber einfach sagen, dass wenn wir früher so Dinge erlebt haben wie es ist Buchmesse, alle großen Zeitungen bringen ihre Beilagen heraus und als interessierter Leser legt man die so ein bisschen nebeneinander und stellt fest, ach, es gab doch früher immer, ich sage mal, 4, 5, 6 Titel, die einfach überall ungefähr zeitgleich besprochen wurden. Und als Literaturaficionado las man sich das durch und sagte, ja, also der eine sieht so, der andere sieht so, ich lese das jetzt mal. Und diese Wirkung, so diese, also die Kakophonie ist noch da, aber ich finde, es ist eben nicht mehr so ein Chor, der dazu führt, dass alle sagen, das ist jetzt das Buch, das musst du in diesem Herbst gelesen haben. Es ist einfach vielfältiger geworden, was ja gar nichts Schlechtes sein muss, aber ich bemerke schon, dass es sehr gut besprochene literarische Werke gibt, wo sich einfach die Gunst dieser Besprechung im Verkauf kaum noch niederschlägt und das hat sich definitiv verändert.
Nicola Steiner, wie sehen Sie das?
Es hat sich verändert, weil die in dem Sinne Multiplikatoren oder die Deutungshoheit hatten, einfach an Bedeutung verloren haben. Also ich würde sagen, es ist vom Matterhorn ins Voralpenland gewandert. Früher gab es einige wenige, die ich auch namentlich kannte, auch als ich noch studiert habe, habe ich gelesen und wusste, wer bespricht, Felicitas von Lovenberg bespricht das und das. Und jetzt ist einfach alles durch diese Diffusion in den sozialen Medien und in ganz vielen unterschiedlichen Blasen hat sich das verteilt. Also man hat eben nicht mehr die wenigen, die einem irgendwie sagen, was man lesen soll, sondern man muss sich seine eigenen Referenzen suchen.
Itschomar Mangold, das könnte man ja auch als Demokratisierung werden.
Absolut. Das würde ich auch sagen. Insofern würde ich 3 Punkte nennen. Der erste, ja, ich finde es gar nicht schlecht, dass diese Gatekeeper-Funktion der großen Institutionen zurückgegangen ist, eine Breite sich mehr aufgetan hat. Dann würde ich sagen, es gibt auch dieses Pareto-Prinzip, 80-20, 80% aller Materie im Universum verteilt sich auf 20% der größten Sterne, 80% aller Menschen leben in 20% auf der Erde, in 20% der größten Städte. Und dieses Prinzip ist in der Literatur in diesen 20 Jahren nicht selber aktiv berufliches begleitet habe, noch krasser geworden. Also 10% aller Titel machen 90% des Umsatzes. Das heißt, die Mittelschicht, wenn man so möchte, also gute literarische Arbeiten von Autoren, die man durchaus kennt, die hatten halt früher automatisch ihre 10.000 verkauften Exemplare und konnten sich als Autorenexistenz damit auch irgendwie über Wasser halten. Und das säuft, glaube ich, ab und es konzentriert sich jetzt nur noch auf die Spitzenplätze.
Das vielbeschworene The Death of the Middleist Book.
Genau. Und ein dritter Punkt, und der hat gleich was mit der öffentlichen Wahrnehmung zu tun, denn interessanterweise würde ich sagen, aus der Perspektive zumindest von der Zeitung oder Medien, ist das Interesse für die Relevanz der Literatur sogar eher gestiegen. Allerdings nicht für die literarische Struktur der Werke, sondern dafür, dass die Schriftsteller uns die Welt erklären. Das heißt, sie bekommen jederzeit die erste Seite freigeräumt als Schriftsteller, wenn sie bereit sind zu sagen, bei Corona ist das und das schief gelaufen oder im Ukraine-Konflikt sollten wir so und so. Das ist auch sehr fruchtbar, ich habe auch gar nichts dagegen, ich finde das auch spannend. Allerdings, wenn ich denke, wie schwierig es ist, eine Rezension eines dieser Werke von genau den Autoren, die wir sonst als Kommentatoren unbedingt haben wollen, auf wie viel Erschöpfung das dann gewissermaßen stößt, dann bin ich auch manchmal
etwas enttäuscht. Aber, und das muss ich, finde ich, das muss mal gesagt werden, ja. Was die Zeit gemacht hat, eine ganze Ausgabe, den 100, ob das nun die besten, aber jedenfalls dieser Auswahl der Redaktion zu widmen, das fand ich eine Großtat. Mal zu sagen, egal was auf der Welt passiert, jetzt sind 100 Bücher füllen die Zeitung. Also das finde ich, das muss man wirklich herausheben, weil das zeigt auch, es gibt dieses Bedürfnis nach Orientierung, es gibt das Bedürfnis danach, Bücher zu entdecken. Auch darum sitzen wir alle hier und tun das, was wir tun. Aber das fand ich tatsächlich, ich fand das eine Setzung und es hat mir extrem gut gefallen. Aber Dennis Scheck, was ist denn aus Ihrer Sicht die Veränderung der letzten Jahre?
Also offen gestanden, ich kann nicht umhin, zunächst mal zu diagnostizieren, dass es im literarischen Feld tatsächlich eine Pauperisierung, eine Verarmung gibt. Und zwar nicht nur eine Verarmung hinsichtlich der Vielfalt der Rezension, der Literaturkritik in den Medien, sondern ich spreche wirklich von einer Verarmung, was die Honorare angeht. Zum ersten Mal auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse hatte ich den Eindruck, dass ich tatsächlich Generationsgenossinnen und Genossen treffe, denen die nackte existenzielle Angst im Nacken sitzt, schaffe ich es noch bis zu meiner ohnehin kläglichen Rente? Und wie geht's danach weiter? Einfach weil die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Zeitungen und so weiter abbauen. Also das ist das eine. Aber was mich fast mehr umtreibt und auch in Rage bringt, ist der Kleinmut, diese Verzagtheit im literarischen Feld. Wir alle wissen doch, wer aufs Lesen verzichtet, der wird der ideologischen Propaganda früher oder später auf den Leim gehen. Wer nicht liest, der hat nicht nur seinen Kompass verloren, sondern sein Schiff. Und da müssen wir, glaube ich, einfach viel, viel, viel offensiver damit umgehen und sagen, wir haben hier etwas, was nicht nur eine Kulturtechnik ist, was nicht nur irgendwie eine Orchidee auf dem Dasein ist, sondern das hier ist das, was unserem Leben Sinn verleiht, was uns nährt, was uns stützt, was uns in existenziellen Herausforderungen trägt und deshalb machen wir diesen ganzen Buhai.
So. Ich nicht.
Sie nicht?
Nein, da muss ich widersprechen. Ich weiß, dass das kulturelle Lager in diesem Lande sehr gerne immer die eigenen Pfründe vor allem damit verteidigt, dass sie dann immer sagen, es geht hier gleich um die Demokratie. Es ist nicht irgendwie ein Zeitvertreib und kein Vergnügen, sondern es steht schlimmer Rechtspopulismus vor der Tür oder noch schlimmere autokratische Verführungen. Und deswegen brauchen wir die Theater, deswegen brauchen wir Museen, deswegen brauchen wir Literatur. Ich weiß nicht, ob wir uns einen Gefallen tun, diese Art der moralischen Überhöhung. Ich liebe
das
auch die Literatur.
Das ist nicht mein Text, Herr Mangold.
So hatte ich Sie verstanden. Wenn ich Sie missverstanden habe, umso besser.
Wir brauchen nicht Literatur wegen diesen Idioten von der AfD. Wir brauchen Literatur, weil Sie und ich, wir zwei
sonst
hübschen Kerle,
veröden innerlich.
Nein,
deswegen.
Wir sterben.
Ja, dann sind wir doch einer Meinung.
Wir sind von Sterblichkeit bedroht. Unser Leben wird zu Ende gehen. Und was hält uns denn an
diesem Todes?
Und da hilft uns leider nur die Kunst. Und damit zum
wir
ersten
schlagen ja
Buch,
heute richtig über die Stränge.
Das wir heute vorstellen möchten, nämlich zu dem Briten Andrew O'Hagan und seinem Roman Caledonian Road. ein ganz großes Buch, ein Gesellschaftsroman, ein Bild unserer Zeit. The Way We Live Now, würde Anthony Trollope diesen Roman nennen. Felicitas von Lovenberg.
Genau, der spielt da ja auch sozusagen rein. Ja, Caledonian Road, ich war jetzt, Sie haben es gehört, so lange nicht in dieser Sendung, dass ich eine Zumutung von einem so dicken Buch mitgebracht habe. Aber es musste sein. Und es ist natürlich ein Buch aus Großbritannien, meiner Leseheimat. Also, Caledonian Road, in der Tat ein Roman, von dem die Engländer sagen, das ist der Roman State of the Nation. Wir befinden uns im London des Jahres 2021. Wir erinnern uns, es war noch Pandemiezeit, spielt eine gewisse Rolle, keine überbordende. Und wir befinden uns tatsächlich mitten in Islington, denn da ist die Caledonian Road. Die geht so ungefähr von King's Cross 3 Kilometer weit und hat durchaus großbürgerliche Abschnitte und auch führt dann eben weiter sozusagen durch die britische Gesellschaft. Jeder, der sich in der englischen Literatur ein bisschen tummelt, weiß seit Charles Dickens, dass die Engländer eigentlich Romane über Klasse, über Gesellschaft, aber über Upstairs, Downstairs, über Unterschiede lieben. Und ein solcher Roman ist auch dieses. Es ist aber auch ein großer London-Roman, denn wir sehen London gewissermaßen als Protagonistin für diesen gesellschaftlichen Verfall, der hier beschrieben wird. Der Führer durch dieses London auf der Caledonian Road ist ein gewisser Campbell Flynn. Der ist Kunsthistoriker, hat eine ganz wahnsinnig erfolgreiche Vermeer-Biografie geschrieben, trägt Savile Row-Anzüge, hat eine Frau aus sehr guter Familie, verkehrt in den höheren Kreisen, gibt aber auch für Mode illustrierte Interviews, hat einen Podcast, hält Vorträge und ist sozusagen mit Anfang 50, wie man sagen würde, eigentlich hat er die Zeit seines Lebens. Nur, dass wir bald feststellen, dass das alles so nicht stimmt, denn dies ist ein Roman über den Niedergang eines gewissen Standes, einer gewissen Klasse, über den Niedergang Londons und vielleicht sogar über den ganzen Niedergang Großbritanniens nach dem Brexit. Wir sehen sozusagen eine Stadt, die aufgepumpt ist von dem Geld russischer Oligarchen. Und man sieht dann gleich zu Beginn dieses Romans, es gibt ein längliches Personenverzeichnis, von dem man sich bitte nicht abhalten lassen sollte. Weil wenn man das sieht, also es sind wirklich irgendwie 3 Seiten nur mit wer ist wer, who's who in diesem Roman. Man ist aber gut beraten, sich Campbell Flynn anzuvertrauen, der aber tatsächlich sich nach seiner Vermeer-Biografie in einem Zustand befindet der ständigen Geldnot. Wir hatten auch viele der Themen, die der Roman anreißt, schon in unserer ersten Runde praktisch hier am Tisch versammelt.
Stichwort Pauperisierung.
Ja, die Pauperisierung betrifft auch Campbell Flynn. Und natürlich gehört es ja dazu, dass man seinen Stand verteidigt. Und deswegen redet man natürlich nicht über Geld. Man hat es oder man tut so, als hätte man es. Und er hat also beschlossen, dass er jetzt einen garantierten Bestseller schreibt. Etwas, was für Autoren nicht ungewöhnlich ist, dieser Plan. Und es geht um Männer, die in Autos weinen. Also man ahnt schon, es geht darum den Niedergang des weißen Mannes, einer ganzen Kultur. Und er hat sich ausgedacht, dass er als Kunsthistoriker gar nicht so der ideale Absender ist. Also heuert er einen jungen, sehr gut aussehenden Schauspieler an, der die Rolle des Autors spielen soll. Und rund um diese Art von Versteckspiel entzündet sich dann in seinem ganzen Bekanntenkreis, muss man sagen, stürzt wirklich alles wie ein großes, großes Kartenhaus zusammen. Er ist sehr befreundet mit einem Kaufhausmagnaten, dem er nicht zuletzt im Moment sein finanzielles Auskommen verdankt. Der wiederum landet im Gefängnis und es passieren noch viele schlimmere Dinge. Und er hat auch zum Beispiel im eigenen Haus eine sehr, sehr wichtige Dame, nämlich eine unkündbare Mieterin in seinem sehr vornehmen Haus an der Caledonian Road, genauer gesagt in Thurnhill Square. Und er wird die nicht los und die kommt ständig und sagt, meine Heizung funktioniert nicht, dann lässt sie aber die Handwerker nicht rein. Und für ihn ist diese Frau eigentlich der Inbegriff all dessen, was er in seinem Leben nicht haben will.
Die Mieterin der Hölle.
Ja, die Mieterin aus der Hölle. Ja, und so verquickt sich dieser Gesellschaftsroman, der auch ein Roman ist über Freundschaft, ein Roman über Ehe, ein Roman über das, was die Kunst uns sagt. Und dann gibt es, müsste man auch noch erwähnen, Sie merken, es ist nicht ganz unkompliziert, aber es ist ja auch ein dickes Buch, dann hat er noch einen ganz wunderbaren naja, nicht so wunderbaren vielleicht Studenten, den er jedenfalls sehr fördert, Milo. Und Milo führt ihn ein in die Kunst des Internets und nicht nur das, er öffnet ihm die Tore zum Darknet. Und das Ganze, ja, wird im Laufe des Romans zu einem Knäuel aus unentrinnbaren Verstrickungen. Und am Ende ist dieses ganze schön errichtete Kartenhaus, könnte man sagen, liegt am Boden. Aber der Weg dahin ist sehr vergnüglich, sehr lehrreich und einfach große
Literatur. Frau von Lovenberg, es bricht mir das Herz, Ihnen widersprechen zu müssen, weil dieses Buch, das Beste, was das Buch zu leisten vermochte, war, Sie in eine solche Fahrt zu bringen. Und Sie sind ganz in Ihrem Element und es ist herrlich. Und wenn Sie es erzählen, finde ich es auch herrlich. Und es lässt sich auch überhaupt nicht bestreiten, dass dies ein britischer Gesellschaftsroman wie im Bilderbuch ist. Aber ich finde, darin liegt auch das Problem. Es ist ein Gesellschaftsroman wie im Bilderbuch. Das heißt, er erfüllt immerzu exakt alle die Erwartungen, die wir an dieses Genre stellen. Und diese Erwartung erfüllt er aber nicht immer unbedingt auf die raffinierteste Weise. Auch Sie kennen sich in der britischen Gesellschaft natürlich tausendmal besser aus als ich. Aber alles, was hier gewissermaßen die sozialen Distinktionen ausmacht, dieses Buch wimmelt davon, also dass man die jeweilige Klassenzugehörigkeit eines Protagonisten gleich zuordnen kann, die kenne ich schon alle. Natürlich, Sie haben selber gesagt, die Anzüge lässt man sich schneidern in der Savile Row. Völlig klar. Wenn man in Venedig ist, in welchem Hotel steigt man ab? Im Danieli. Natürlich, wo denn sonst? Wenn man in einer Bar ist und es ist 17 Uhr, man will was trinken, trinkt man natürlich einen Negroni. Der Künstler, der hier eine Rolle spielt, ist natürlich bei der New Yorker Galerie Gagosian. Und die jungen Rapper tragen Sonnenbrillen von Balenciaga.
Also ich habe da ganz viele männliche soziologischen Parfums gelernt, was ich nicht
Details
wusste.
Sind für mich alle schon bekannt. Und zwar gar nicht mal so sehr aus Ersterfahrung, dazu bewege ich mich zu wenig in UK, sondern aus anderen Büchern. Und da, finde ich, macht sich der Andrew O'Hagan das Leben ein bisschen zu leicht. Er hat ja so eine Art, gewissermaßen alles, das gehört, ist quasi auch der Tonfall dieser Klasse, die er hier porträtiert, alles immer mit so einem ironisch-sarkastischen, wie in Anführungszeichen, zu zitieren. Aber in Wahrheit ist er doch, habe ich das Gefühl, als Erzähler die ganze Zeit stolz darauf, dass er so ganz genau weiß, wo man sich wie zu benehmen hat und wie toll es ist, diesen Aufstieg, den sein Protagonist und den er selber als Autor, glaube ich, auch gemacht hat, aus kleinsten schottischen Verhältnissen in die besten Londoner Kreise, hochadlige Familie eingeheiratet und so weiter. Mir war das von den Zutaten und der Art, wie es gebaut ist, zu vorhersehbar.
Nicola ist einer.
Also die Nachbarin ist super. Und ich hätte super, irgendwie auch gerne Männer, die in Autos weinen, gelesen, ehrlich gesagt. Aber mir ging es leider auch so, dass ich irgendwie dachte, das wird ja jetzt verfilmt offenbar, oder? Es sind irgendwie knapp 60 Figuren und ich würde es wahnsinnig gerne als Serie schauen. Als Roman ist es mir einfach, es ist zu viel. Es ist, finde ich, noch nicht mal ironisch sarkastisch, sondern mir fehlt die Ironie, mir fehlt der Jane Austen-Ton, mir fehlt die Beobachtungsgabe dieser Gesellschaftsnuance. Also das ist mir wie zu wenig. Wenn, dann hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Und wenn es um diese typisch britischen Themen geht, Race, Class, Gender, dann muss ich sagen, finde ich Zadie Smith einfach die viel bessere Empfehlung für das, weil da, das ist gesättigt und oder Bernardine Evaristo oder so, da kommt viel mehr Leben. Für mich ist das Ganze so ein bisschen nach vielleicht das, was Sie meinten, oder so nach Konzept geschrieben und dann kommen alle Figuren ineinander. Es ist mir viel zu lang, viel zu viel und viel zu wenig griffig, muss
also
ich sagen.
Also hier muss ich aber Felicitas von Lovenberg energisch an die Seite springen.
Ja.
Jane Austen-Ton, den Sie vermissen, den finde ich auf der ersten Seite. Unser Protagonist wird ihm in dem Satz eingeführt: Campbell nahm die Menschen nicht halb so ernst, wie sie selbst sich nahmen. Und das war der erste seiner großen Fehler. Das ist ein Satz, den könnten Sie sofort in einem Jane Austen-Roman unterbringen. Nach 50 Seiten von diesem Roman...
Es ist aber
Roman,
auch nicht so schwierig, einen Jane Austen-Satz zu schreiben.
Doch.
Entschuldigung, finde, das ist sehr schwierig. Zu wenig, es trägt zu wenig. Es kommen solche Sätze vielleicht
nach
vor.
Nach 50 Seiten habe ich mir notiert zwei Namen. Jonathan Franzen, die Korrekturen, das ist ein Autor.
Aber da haben
Autor
die Figuren doch ein viel größeres Seelenleben.
Nein.
Hier sind satirische Figuren. Mit einem Röntgenblick
für die Gesellschaft. Und Tom Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten.
Ja, daran habe ich auch gedacht.
So, jetzt gebe ich zu, Fegefeuer der Eitelkeiten ist mit einem groben Pinsel gemalt, aber es hat mich unglaublich amüsiert. Und dieser Einfluss der russischen Oligarchen, auf London, auf die britische Gesellschaft, die ist aber hier gültig beschrieben.
Und der das habe ich die Gesellschaft, so gar keine Frage, im Mangels
noch
nicht an Material
nie gelesen. Das ist ein Unterhaltungsvehikel. Aber wenn ein Roman einem sagt, wie wir heute im Jahre 2024 leben, dann ist es dieser. Und um den würde ich schon gerne ein bisschen mehr Bruhei machen, Konfetti streuen und sagen, hurra, er ist erschienen.
Ja, ja, nee, nee, der Messias. Übrigens recht sehr gut übersetzt von Gabriele Manfred Kempf-Allier, ja, muss man auch noch mal sagen. Und ich finde, all das, was gesagt wurde, nämlich, dass man tatsächlich an große Fernsehserien denkt. Dieser Roman kommt ja, der spielt ja ganz bewusst mit Dickens, unser gemeinsamer Freund.
Genau.
Ja, Our Mutual
das ist
Friend,
der Roman,
das ist
wo
der
die Themse,
Ur, wo der die Held Themse, ist. Der Held ist. Und für mich erinnert es einer meiner absoluten Lieblingsromane, John Lanchester, Capital. Mhm, genau. Auch ein großer London-Roman, wo auch die Absicht ist ja sozusagen wirklich, das große Panorama aufzumachen. Und das muss man ja erstmal hinkriegen in dieser Fülle. Und ich finde, dass es auch mal erlaubt ist, dass ein Roman durchaus sich auf traditionellen Qualitäten des Romans beruft. Ich finde auch, dass Sadie Smith zum Beispiel großartig ist und Bernardine Evaristo. Aber ich finde, hier hat man auch mal, und auch das ist was Schönes, ein richtig großes Lesevergnügen, wo man sagt, ja, da schaue ich jetzt eben nicht Netflix und die nächste Serie, weil die Romane eben dagegen
also
halten
dieser
können.
Roman kann ja Weihnachten retten. Erschienen im Label X-Park vom Ullstein Verlag. Die Übersetzer Manfred und Gabriele Kempf-Allier wurden schon genannt. Und damit zu einem Autor, der in diesen Tagen aufgrund seines 80. Geburtstags Land auf Land ab gefeiert wurde. Bodo Strauß, er hat ein neues Buch, Das Schattengetuschel. Und Bodo Strauß ist einer der Lebensautoren von Itshomar Mangold.
Absolut, das stimmt. Ich habe ihn kennengelernt in der 11. oder 12. Klasse durch meinen damaligen Deutschlehrer. Ich weiß, wir gingen von Heidelberg aus nach Darmstadt ins Stadttheater, um sein damals viel gefeiertes Stück Trilogie des Wiedersehens auf der Bühne zu sehen. Wir haben uns von der Schaubühne die Videos von Caldeway Farce und so weiter reingezogen. Paare Passanten war ein damals großer Buchmarkterfolg in den 80er Jahren. Auch das waren dann schon Prosa Miniaturen, denn Bodo Strauß ist kein Mann des Romans. Er ist, wenn man so will, das absolute Gegenstück zu Andrew O'Hagan. Und deswegen müssen Sie auch verzeihen, wenn ich Ihnen jetzt keine saftige Handlung erzählen kann, denn es gibt in diesem Sinne keinen Plot, sondern
das
auch
spart
sein,
enorm Zeit.
Das spart enorm Zeit. auch sein jüngstes Werk, das ich absolut meisterhaft finde und wo er nochmal alle seine Virtuosität ausspielt und auch nochmal so einen Bogen über sein ganzes Schaffen zieht. Auch das ist wiederum ein Werk, Schattengetuschel, das nur aus kleinen Miniaturen besteht, wo Figuren zueinander in einer bestimmten sozialen Konstellation stehen. Es ist einmal von diesem Nanomoral ja die Rede, also von diesen ganz zarten Netzen, die sich zwischen Menschen bilden, die nur mit ganz scharfem Blick zu erfassen sind, wo man immer gar nicht so klar ist, ist es jetzt was Psychologisches oder fast schon was Körperliches, was sie zueinander zieht oder voneinander abstößt. Darin ist ein Meister, das zu fassen, das zu erzählen. Er kann dann in diesen Miniaturen ganz unterschiedliche Genres anschlagen. Da erzählt er einmal zum Beispiel die heiligen Legende der Isidora nach, einer Nonne aus dem 4. Jahrhundert, der es nur um die Demut geht und die von allen verachtet werden möchte. Und drei Seiten später erleben wir einen zeitgenössischen Mann, über den ein Bekannter dann sagt, das, was ich an dir so interessant finde, ist deine Bereitschaft, dich von uns immer demütigen zu lassen. Und plötzlich sind diese 1300 Jahre dazwischen oder 1700 Jahre wie vergessen. Bodo Strauß kehrt im Schattengetuschel aber auch zurück auf interessante Art zum Theater. Ich glaube, die Theater wollen seine Stücke nicht mehr spielen. Deswegen hat er schon vor 15 Jahren aufgehört, weiter Schauspiele zu schreiben. Aber hier führt er die Bühne wieder ein, quasi in der Erzählung, indem er zum Beispiel in einer herrlichen Szene einen sogenannten einen Kleindarsteller auftreten lässt.
Der hat nur seinem Kostüm fragt.
Der fragt nach seinem Kostüm, ja, aber er ist so unbedeutend, weil seine Rolle ist nur eine sogenannte Melderolle. Er soll nämlich der Hauptfigur mitteilen, dass ihr Sohn umgekommen ist. Es sind 3-4 Sätze und der Regisseur hat keine Zeit, sich um ihn zu kümmern, aber er hat noch kein Kostüm. Und er steigert sich immer mehr hinein, weil er weiß, dass seine Rolle klein ist, aber sie muss doch trotzdem ernst genommen werden. Und weil ihm von keiner Seite, auch nicht von der Kostümbildnerin, ein Kostüm zugewiesen wird, nimmt er den gesamten Inhalt seines privaten Kleiderschranks, schlingt sich diese ganzen Klamotten um Hals, Kopf und tritt so auf die Bühne. Und das Publikum zuckt zusammen und völlig unintendiert denkt sich das Publikum, so muss es sein. so widersprüchlich ist diese Rolle, diese kleine Rolle, die diese schlimme Nachricht zum Ausdruck bringt, die trägt gewissermaßen die ganzen Kostüme des Menschen, dessen Tod hier zu vermelden ist. Das hatte er sich so alles gar nicht gedacht. Aber so funktionieren diese Szenen. Ja, er ist ein großer Sprachkünstler. Man liest ihn langsam, es ist nichts, kein Page-Turner, aber es braucht auch gar nicht zu sein, weil man den Satz quasi, auf dem kann man wie auf einem guten Schluck Wein kauen.
Nicola Steiner, mögen Sie Bodo Strauß?
Ja. Also er hat auch einen sehr sentimentalen, melancholischen Ton. Es ist manchmal so ein bisschen frustrierend auch. Es ist das, worüber wir vorhin sprachen, so leicht kulturpessimistisch, aber dann wieder so zauberhaft und fein und humorvoll und ironisch und lustig und poetisch. Das ist einer der Gründe, weshalb ich Literatur lese. Das ist wirklich, ich habe das gelesen, habe mir gedacht, das ist einer der Gründe, weshalb, das hat alles in mir wachgerufen, was mich an Literatur fasziniert. Diese Magie, diesen Zauber, dieses Geheimnis, diese Nanomoral, ja wie auch immer man das verstehen will, Feinstaub zwischen Menschen. Ja. Es gibt einen Satz, der auch ein bisschen pessimistisch ist. Leider gibt es kein Genre hermetischer Dichtung mehr, dass man deutend zu verstehen sucht. Wer wäre noch bereit zu lesen, was er nicht auf Anhieb versteht? Und mir ging es ganz oft so, dass ich vieles nicht verstanden habe und dieses nicht verstehen können, das ist das, weshalb ich Literatur liebe. Ich möchte nicht alles verstehen, sondern ich möchte wirklich das Rätselhafte, das Geheimnisvolle, das, also das Faszinierende erleben. Und da, also ich finde es ein zauberhaftes Buch. Den dritten Teil hätte man sich auch sparen können.
Felicitas von Lovenberg, ein Kollege von uns, nannte Bodo Strauß mal die Uta Danella für Intellektuelle.
Weiß man heute Ihnen noch, wer Uta Danella ist?
Wir wissen es offensichtlich
und das Publikum auch. Das reichen wir als Fußnote nach.
Ich mag es sehr. Es ist ein zauberhaftes Buch. Es hat großartige Absätze, Dinge, die man sich anstreicht, die man wieder lesen möchte. Ich mochte auch den dritten Teil, wo er dann wirklich tatsächlich zu so Aphorismen hingeht. Und die Natur eines solchen Werkes ist ja ohnehin so, dass nicht alles gleichermaßen brillant sein kann. Ja, das gehört dazu. Und ich finde, es gibt auch kleine Szenen darin, über die ich so doch ein bisschen auch mal hinweggelesen habe. Das ist ja aber auch erlaubt. Und dann glänzen, finde ich, die großartigen Stücke umso mehr. Er ist nun mal der Meister, glaube ich, schon des Zwischenmenschlichen, aber natürlich auch eines Lebens, was neulich in der FAZ als gut beheizt beschrieben wurde. Also wir sehen hier sozusagen keine prekären Existenzen, sondern es geht immer um die Frage danach, was das alles vielleicht, nein, es geht noch nicht mal um die Frage nach irgendeinem Sinn, aber eben doch um die Frage, wie man das alles aushält, was man so fühlt. Und das finde ich, übrigens kommt hier auch gelegentlich vor. Aber wir sind jetzt ganz bei Bodo Strauß. Also ich habe das wirklich unglaublich gern gelesen und muss jetzt nicht gleich den Nobelpreis für ihn ausrufen oder so. Sie werden das verzeihen, lieber Herr Mangold. Aber es ist
ein großer Fehler, dass Sie noch nicht
haben. Zauberhaftes Alterswerk. Und es ist auch, finde ich, sehr klar, ein Alterswerk, was die ganze Sache ja überhaupt nicht, was sozusagen kein Qualitätsabgesang ist, sondern im Gegenteil, das ist einfach ein Meister auf der Höhe seiner Kunst, der sich sehr genau überlegt, worüber er noch etwas schreiben möchte und da eine große Freiheit an den Tag legt. Und ich finde, das spürt man in diesem Buch, dieses sich freimachen von den Erwartungen, vom Markt, von den Dingen, die an einen herangetragen werden, und der Versuch, sich sowohl in der Erinnerung wie in der Gegenwart auf die ganz ureigene Weise nochmal zurechtzufinden. Und das ist große Literatur.
Also das nehme ich gerne auf. Das ist ein Buch, das wirklich Freiheit atmet in meinen Augen. Ich muss zugeben, ich musste bei Bodo Strauß lange einen Rochus überwinden, weil ich im Studium mit Bodo Strauß Pari Passanten in der Germanistik gequält wurde. Und ich war kein Fan der ersten Stunde, wenngleich ich, und da teilen wir die Erfahrung, Kaldewey und Trilogie des Wiedersehens und so weiter auf dem Theater, fand ich das alles ganz wunderbar. Aber diese Prosa-Miniaturen, die kamen mir oft sehr preziös vor. Da würde ich heute noch mal Klassismus ein bisschen als Lektüre vorschlagen. Aber wenn jetzt Bodo Strauß in seinem neuen Buch Schattengetuschel von der kotenden Harpie als Wappentier der sozialen Medien spricht, dann ist das ein so wunderbarer Kurzschluss von seiner mit dem antiken Griechentum protzenden, prahlenden Bildungshuberei, aber doch zur Kenntnis unserer Lebenswirklichkeit spricht. Die kotende Harpie, die werde ich nicht vergessen. Und wenn er anschließt an das deutsche Leid, von Friedrich Hölderlin und von Nietzsche, dann sind das, glaube ich, auch die beiden Gestalten, die für dieses Buch so ein bisschen Pate standen. Und es hat mich offen gestanden in seiner Freiheit, in seinem mir doch Wurst, was das Publikum erwartet, ich schreibe mein Ding, an die späten Bücher von Martin Walser erinnert. Das hat schon was von einem wild gewordenen Zettelkasten, okay, aber das darf man auch. Und ich muss zugeben, ich folge diesem im besten Sinne anregenden Denker Bodo Strauß auch in seinen Irrläufen manchmal doch sehr gerne. War eine schöne Lektüre, gar keine Frage. Schattengetuschel, erschienen im Hanse Verlag. Und damit zu einer Autorin, Nicola Steiner, die ich Ihnen verdanke, die kannte ich nämlich nicht, Johanne Licke-Holm und ihren Roman Rote Sonne, eine schwedische Autorin.
Eine schwedische junge Autorin, und ich finde, dieses Buch ist auch ein sehr modernes Buch, ja, ein moderner Roman. Es passiert reichlich wenig in der Handlung. Naja, ja. Es gibt ein paar.
Also Waldbrände, Kriege.
Moment. Nein, das Interessante ist das dazwischen, ja, das, was nicht erzählt wird, finde ich. Also es gibt ein Pärchen, ein Paar, Inja und Kallas, und die wohnen zusammen in einer Stadt in Schweden. Bei brütender Hitze, es ist Sommer, verbringen sie da ihre Tage in ihrer Wohnung im 7. Stock und wollen jetzt ein paar Ferientage bei einer Freundin des Mannes, Desma, am Strand, am Meer verbringen und fahren dann dorthin. Ich mache es jetzt wirklich sehr, sehr kurz. Und im Zug beobachtet India schon drei kleine Jungen, die da so spielen. Die gehen dann wieder raus und dann verbringen die ein paar Tage am Strand, im Strandhaus, und unterhalten sich und trinken ein bisschen Wein und verbringen Sommertage. Und diese drei Jungen finden dann zu ihnen. Die kommen einfach, also durch einen glücklichen Zufall, kommen die zu ihnen in dieses Haus, ohne Vater, ohne Mutter, und sie nehmen diese drei Kinder auf wie eine Familie, zwei Pärchen, die drei wildfremde Kinder einfach aufnehmen und keine Fragen stellen. Oder die Fragen werden nicht beantwortet. Und dann gibt es tatsächlich diese Waldbrände, alles wird noch heißer, alles wird bedrohlicher, und India und Kallas nehmen die Kinder, packen sie ins Auto und fahren mit ihr in die Wohnung und verbringen wieder ein paar Tage mit diesen Kindern in der Wohnung. Bis sie dann irgendwann quasi genötigt sich sehen, zum Amt zu gehen und das zu melden. Also das ist jetzt mal so das grobe Raster an dem, was passiert. Was interessant ist, ist, dass das Ganze im Grunde genommen auch Familienkonstellationen verhandelt. Also sie wollte keine Kinder haben, dann kommen die Kinder zu ihr, dann merkt sie, was ist eigentlich Liebe, was ist Fürsorge. Diese Kinder sind total unbehaust, die sind einfach verloren auf ihre Art, sie sind beschädigt auf ihre Art. Es gibt keine sicheren Räume, bis auf diese paar Räume, die sie sich schaffen in der Wohnung, in dem Haus, im Garten und im Auto, wenn sie fahren. Das ist so, das ist die Konstellation, und ich finde, das ist ein Buch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sie unterläuft beim Schreiben sämtliche Erwartungen. Ich weiß wirklich nicht, was auf der nächsten Seite passiert. Und es hat einen Sog, weil es dann mit mythischen Elementen spielt und mit märchenhaften Elementen. Und irgendwie, da wabert's, ja. Also das ist wirklich was unglaublich Lebendiges unter der Oberfläche, subtil, die ganze Zeit an mir zehrend. So.
Itchumar Mangold, wann und wo spielt dieser Roman?
Ja, das ist zu den vielen geheimnisvollen Unerklärlichkeiten von Rote Sonne, dass wir weder die Zeit noch die Raumdimension so ganz fest im Griff haben. Man denkt natürlich am Anfang, weil eine schwedische Autorin, und wenn vom Meer die Rede ist, müsste es die Ostsee sein. Dann denkt man sich aber, gibt es da solche Hitzewellen und Waldbrände? Passt doch da eigentlich gar nicht hin. Warum haben die Figuren Namen, denen ich jetzt etymologisch nicht auf den Grund gegangen bin? Die klingen aber auch nicht skandinavisch, sondern
India,
irgendwie
Kala,
ja,
und so weiter.
Manchmal denkt man, es im Hinduismus oder in der griechischen Antike. Es ist ein sehr rätselhaftes Buch, und deswegen ist alles das, was Sie darüber gesagt haben, irgendwie schon auch richtig und aber irgendwie auch nicht. Denn es, ja, ich würde schon sagen, und ich meine das jetzt aber als ein absolutes positives Epitheton, ist ein mystisches Buch. Ja. Es geht nicht einfach nur um diese sozial-psychologische Frage, was heißt es, Kinder anzunehmen, die gar nicht die eigenen sind, irgendwie schon auch, sondern immer auf der größten, höchsten Ebene. Was heißt Zuneigung? Was heißt jemanden wahrnehmen? Wie geht dieses Pärchen India und Kallas miteinander um? Was machen diese drei Kinder, die da auftreten, von denen sich dann auch herausstellt, nur zwei sind geschlafen? Geschwister, der andere, der Älteste, kommt aus einer ganz anderen Konstellation. Sie wirken manchmal, als kämen sie von einem fernen Planeten. Und das würde ich gar nicht ausschließen. Also man kann ja mit einem Roman machen, was man will. Meine Lesart ist eher, die kommen wirklich von einem ganz fernen Planeten. Später, da hat es mich manchmal diesen tollen südafrikanischen Literaturnobelpreisträger Coetzee erinnert. Der hat so eine sogenannte Jesus-Trilogie geschrieben, in der es gar nicht um Jesus geht, würde ich mal behaupten. Und da gibt es auch immer eine Grenze. Und auf der anderen Seite, man weiß nicht genau, was auf der anderen Seite dieser Grenze passiert, aber irgendetwas dringt da manchmal über die Grenze. Und so ist es auch in Rote Sonne. Es gibt eine Grenze und von jenseits der Grenze scheinen diese Kinder zu kommen. Aber nicht in der Weise, dass wir das jetzt einfach als politische Allegorie auflösen könnten. Nein, ich bleibe mal bei dem Wort mystisch. Und das Mystische ist immer dann was Herrliches, wenn es eine kongeniale Sprache hat. Und Johanne Lücke-Holm ist halt eine schwelgerische Ästhetizistin. Das heißt, sie kann ihre Szenen, das Meer, wo immer es sein, schwappen mag, die Hitze, die Waldbrände, wo immer sie herkommen mögen, mit Bildern beschreiben, dass man am Anfang einfach sowieso nur denkt, ach, es geht darum, Sinnlichkeit, die Sinnlichkeit der Welt in der Sinnlichkeit der Sprache nachzuempfinden. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und irgendwie, ohne es begründen könnte, fand ich es dann auch noch ein cooles Buch. Irgendwas ist dann cool, vielleicht, weil es sich so schwer einordnen lässt.
Naja, ich glaube, es gibt schon eine Tradition, wo man das einordnen kann. Und diese Tradition ist die Tradition von Kazuo Ishiguro, alles, was wir geben mussten.
Ja.
Cormac McCarthy, die Straße, William Golding, Herder Fliegen. Das ist natürlich eine Dystopie. Mhm. Es kommt ein bisschen raus, dass diese Menschen vor dem Hintergrund eines großen Krieges agieren. Wir wissen aber nicht, es ist mit Sicherheit nicht der Zweite oder der Erste Weltkrieg, sondern es ist ein Krieg der Zukunft. Es ist ein Krieg, wo es um Klimawandel geht. Wir können überhaupt nicht mehr unsere Machtkonstellationen zuordnen.
Ach, wenn Sie es mir jetzt so sehr aufschlüsseln, dann verliere ich schon fast wieder die Freude an diesem mysteriösen Werk.
Nein. Aber es gibt schon eine Tradition dieses Erzählens.
Ja.
Und dieses Erzählens, das übrigens auch Paul Auster wunderbar beherrschte, dadurch erzielt dieser Roman ja überhaupt erst seine emotionale Wucht, dass er mir alle sicher geglaubten Gewissheiten über Politik wie ein Teppich unter den Füßen wegzieht und zurückbleibt eine Familienkonstellation, gegen die ich sofort rebellieren würde. Also dieses Glück der Kinder und diese Entsagung der Kinder oder sonst was. Aber dadurch,
aber
dass er so politisch
ist, ja, ob das
spannend
real
wird,
ist.
Genau.
Auch im Zwischenmenschlichen ist es also, eben so schwebend. Ja.
Ja, ich finde eben, dass es im Grunde genommen verhandelt. Es ist, also verhandelt der Roman keine echte Realität, weil das von der ersten Seite an, ich hatte so eine erst Mrs. Dalloway-Assoziation, wenn die Indien die ja in diese Wohnung kommt und mit den Blumen im Arm und so. Also am Anfang, also man wandert gewissermaßen mit dieser Autorin so ein bisschen durch die Literaturgeschichte. Auch Dune, finde ich, könnte man da, wenn man das
Frank
Buch
Herbert,
kennt.
Ja,
Henry James.
Ja, genau, Turn of the Screw. Aber es ist auch, also beschrieben wird ja in der ersten Hälfte des Romans diese unglaublich intensiven Gefühle und auch die Liebe dieses Paares, was derartig idealistisch einem erscheint. Also es ist ein Paar, das ist einander so dermaßen zugetan und so begeistert von der jeweiligen Gegenwart des anderen, dass man schon so ein bisschen denkt, aha, ist ein bisschen, also schon eben auch
keine
schon fast unheimlich.
Ermüdung,
Und dann gibt es ja auch noch diese Freundin von India, mit der sie auch so eine Art Liebesbeziehung fast ja schon unterhält in dieser Intensität.
Was und so eine sind Seelenhochzeit.
Desma ist wiederum von Callas irgendwie auch diese ganz wichtige Freundin. Also man hat das Gefühl, alles in diesem Roman flirrt und glüht. Also diese Hitze, auch schon vom Cover, es ist wirklich überall gefühlt tief, tief, tief rot. Und das hat bei mir ein Gefühl des starken Unbehagens und der Unheimlichkeit erzeugt, weil man natürlich immer denkt, Moment mal, also das kann ja so nicht bleiben.
Naja, das ist eine Horrorgeschichte.
Es ist eine Horrorgeschichte.
Turn of the Screw. Ja.
Lasst mich das doch vielleicht auch mal sagen. Aber ja, es ist eben am Ende, man ist sozusagen, man ist tatsächlich am Ende, denkt man sich, als sie dann noch sagen, ja, du hast mir in dieser Rolle gefallen, dann ist die Schraube wirklich einmal ganz gedreht worden.
Aber die Schraube wird ja immer wieder gedreht, weil es ist zwar alles so, wie Sie beschrieben haben, aber dann kommen so Nebensätze, die nie aufgelöst werden. Also da war war offenbar Gewalt in der Familie. Die Herkunft ist offenbar bei allen eine Beschädigte. Mhm. Sie wollen keine Familie. Sie haben sich, also ich finde schon, dass es auch sehr viel mit Randdasein zu tun hat. Und das ist ein sehr zeitgenössisches Gefühl, oder? Gehört man dazu oder gehört man nicht dazu? Und die sind wie aus der Gesellschaft rausgenommen und einfach in eine Art Kammerspiel hineinversetzt. Und alles, was ich als zwischenmenschliche Selbstverständlichkeit ansehen würde, wird aufgebrochen.
Also diese Hauptfigur Callas, der sagt einmal auf die Frage, ob er Kinder haben möchte, erlassen Sie ein Verbot gegen Väter und alles wird blühen. Das ist natürlich ein unglaublicher, ein revolutionärer Satz. Allerdings hier kommt dann für mich ein bisschen dieses Spiel, das die Autorin mit uns treibt, auch an ein Ende, weil ich denke, ist das jetzt ihr Ernst? Es ist zwar eine sehr schöne literarische Fantasie, aber ganz zu Ende treibt sie eigentlich dieses Spiel um Kinder, Kinderlosigkeit nicht, sondern es ist wirklich nur ein Blick, so wie Henry James auch, in eine unglaublich brutalisierte Welt, wo aber alle quasi morgens, mittags, abends, wie bei Aldous Huxley, Brave New World, Soma gefressen haben. Die strahlen alle, die haben alle unglaublich gute Laune.
Unglaublich viel Selbstinszenierung.
Ja,
also reines.
Während die Welt aber untergeht rings um sie. Aber ein eindrückliches Buch.
Ehrlich gesagt fand ich die Brüche schon ziemlich stark. Auch in den Gesprächen, die sie führen, kommt Gewalt vor. Und also man merkt, die Oberfläche ist so ein bisschen das Schöne. Aber es geht dann sehr schnell, gehen kleine Türen auf ins Nichts. Aber die zeigen, dass es dunkel ist in diesem Nichts.
Wir sprachen über Johanne Lykke-Holm und ihren Roman Rote Sonnen aus dem Schwedischen. Übersetzt hat diesen Roman übrigens bemerkenswert gut, fand ich, Hanna Granz. Erschienen ist er im neuen Zürcher Aki Verlag. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen nun einen Roman vorstellen, der mir in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sowohl aufgrund seiner Thematik wie aufgrund seiner Tonlage wirklich bemerkenswert erscheint. Die Spielerin von Isabel Lehn. Diese Spielerin betrachten wir zunächst in den Schilderungen von ihren Eltern, von Arbeitskolleginnen, von Ex-Freunden. Und es scheint mehr oder minder eine graue Maus zu sein. Das ist, und damit macht der Roman sein wunderbares Spiel, eine Frau, die von allen permanent unterschätzt wird. Die wächst auf in einem niedersächsischen Kaff Einbeck, wo man nicht tot über dem Zaun hängen möchte, jedenfalls mit den Schilderungen dieses Romans gearbeitet, macht da eine Banklehre, dann geht sie nach Zürich, wird da Investmentbankerin und versucht es eigentlich, wird aber von ihren Kolleginnen und Kollegen, den echten Investmentbankern, so kurz gehalten, dass sie alles an Raffinesse aufbieten muss, um da überhaupt mal ins Know-how zu kommen. Dann wechselt sie nach Berlin und wird plötzlich eine Frau, die Telefonakquise betreibt bei einer deutschen Nachrichtenagentur. Und erst, und das ist das Gemeine, was ich Ihnen jetzt etwas spoilernd erzählen muss, wenn man einen Schritt zurücktritt, dann wird einem klar, Moment, diese Frau ist bei der Mafia und sie ist nicht nur ein kleines Rädchen in dieser Mafia. Nein, sie ist ein Consigliere. Sie ist die große Finanzbuchhalterin. Isabel Lehn hat im Grunde die feministische Antwort auf Mario Puzos Der Pate geschrieben. Dieser Roman müsste heißen Die Patin. Und sie macht es formal auf eine so überraschende, wirklich auch versierte Leserinnen und Leser, glaube ich, total verblüffende Art und Weise, dass ich geneigt bin, also zu sagen, Heureka, das ist ein wirklich tolles Buch in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, was bislang ziemlich übersehen wurde in meinen Augen. Aber jetzt bin ich umso gespannter auf die Meinungen meiner Kolleginnen und Kollegen.
Das ist ein großartiges Buch. Das ist ein großartiges
Gut, damit ist die Sendung zu Ende.
Nein,
gut, dass wir diskutiert haben.
Ich war ganz neidisch, dass Sie dieses Buch vorgeschlagen haben, weil das ist wirklich, finde ich, ein so raffiniert gebautes Buch mit dieser Leerstelle, der A-Punkt, so heißt die Hauptfigur, die erst einmal wirklich nur über die Perspektiven der anderen beschrieben wird und irgendwann stellt sich heraus, dass es eigentlich wirklich eine Art von Hochstaplerin, die im Grunde genommen einfach nur auf Geld und Macht aus ist und dieses Spiel perfekt erlernt. In Zürich natürlich, ja. Und mir hat das so gut gefallen, weil das ist nicht plump, es ist nicht so offensichtlich, sondern es löst sich erst am Ende auf und man denkt sich, ah ja, natürlich, eine Frau, die ständig unterschätzt wird, macht sich das zur Stärke. Und die Art und Weise, wie das beschrieben ist, auch so von dieses Umkreisen, dann Zeitsprünge. Der Leser, die Lesenden wissen ja oft dann immer noch ein bisschen das ist wie eine kriminalistische Spurensuche, die man da aufnimmt. Und ich finde, das ist ungeheuer, es hat ein Tempo, es ist unterhaltsam, es ist irre klug, es ist gut geschrieben, sprachlich. Also das ist wirklich so ein Buch, was man gut irgendwie jedem an die Hand geben kann. Also in Zürich, gell?
Aber jetzt habt ihr wirklich einen ganz wesentlichen Aspekt noch gar nicht beleuchtet oder belichtet.
Wir wollen Ihnen ja auch noch was lassen.
Dankeschön. Und das ist natürlich mein Steckenpferd, weil ich sehr so eine Vorliebe für die Finanzmärkte habe, weil deren Getriebe ja einfach hochinteressant und intellektuell auch eine Herausforderung ist, der sich die Literatur, die Gegenwartsliteratur in der Regel nicht gewachsen weiß. Wir schwören beide natürlich auf J.R. von William Geddes.
Aber das Follow the Money.
Das ist ja schon wieder 40 Jahre her, dass es erschienen ist. Ernst Wilhelm Händler im deutschen Kontext war jemand, der das zu literarisieren vermochte. Und Isabel Lehn ist nicht nur eine brillante Erzählerin, sondern sie hat, glaube ich, wirklich sehr vieles verstanden vom Finanzmarktgeschehen und kann das auch wirklich jetzt hier in Plot und in Psychologie umsetzen.
Ich gebe Ihnen recht, das ist einfach ein wahnsinnig klug recherchiertes Buch.
Genau.
Und sie protzt nicht mit dieser Recherche, sondern sie lässt es erzählerisch elegant einfließen.
Ja, ganz so geil. Also ich hatte einen Langstreckenflug und es ist auch ein Page-Turner. Ich habe das in der Zeit einfach durchgelesen. Man muss immer so weiterlesen, weil man wirklich wissen will, was passiert als nächstes, wie löst sich das auf. Ich würde als kleine Anmerkung, aber Sie kennen natürlich Puzo besser und den Paten besser, aber ich glaube nicht, dass die Figur hier eine Patin darstellt, sondern sie ist eigentlich nur eine angestellte Finanzbuchhalterin, also eine gut bezahlte.
Sie weiß einfach, wie man Geld wäscht.
Sie weiß, wie man Geld wäscht, genau. Ja. Und das ist natürlich für das Mediengeschehen auch so lustig. Da gibt es eine Presseagentur in Berlin, da steht das Wasser bis zum Hals kurz vor der Insolvenz und da denkt die sich, das ist doch genau das richtige Objekt, um es aufzukaufen, um da dann das Schwarzgeld drin zu waschen. Denn dann spielt man so ein bisschen vorne mit, man hat einen guten Zweck. Ja, Medien, das ist doch hier die Stütze der Demokratie. Und denen steht ja das Wasser bis zum Hals. Also kein Wunder, wenn da... Also nirgends dort kann Geld besser versickern, als dort, wo man glaubt, es stünde kurz vor der Insolvenz.
Und das ist so schön,
und das ist sogar ein realer Fall.
Jetzt darf ich die Verlegerin Felicitas von Lovenberg fragen. Sind Sie ein wenig neidisch, dass dieser Roman nicht bei Ihnen erschienen ist? Oder Ihre Einschätzung als Kritikerin?
Nein, tatsächlich nicht. Nicht, weil ich das Buch nicht gut finde, sondern man kann ja auch nicht alle guten Bücher können bei Piper erscheinen. Viele, aber nicht alle. Also da bin ich total real. Ich gebe aber auch zu, ich fand den Anfang so stark von diesem Roman. Also die ersten 50, 60 Seiten war ich wirklich atemlos. Und ich gebe zu, ich finde danach baut der Roman ab. Also ich würde...
Es waren das so schön am Loben.
Ja, ich finde, also es gibt ja drei Teile und dieser Mittelteil, dieser Berlin, das war mir dann irgendwann alles so... Also ich habe mich dann eben doch eigentlich mehr für A interessiert, als der Roman mir möglich gemacht hat. Natürlich weiß ich, dass das so gewollt ist, aber also ich finde das ein wirklich sehr, sehr gutes Buch und ich finde auch, dass es in der deutschen Gegenwartsliteratur seinesgleichen, in dem Fall ihresgleichen, sucht. Aber also ich bin jetzt nicht so hingerissen wie der Rest des Tisches, was aber gar nicht heißt, dass das kein gutes Buch ist. Ich habe viel gelernt. Ich fand es aber doch etwas, also sie macht es elegant, diese ganze Recherche. Aber mich hat es irgendwann auch dann nicht mehr ganz so in dieser Detailfülle
interessiert. Sie interessieren sich einfach, Stichwort Pauperisierung, nicht so sehr für Geld wie wir. Ich freue mich jedenfalls wirklich sehr, mit Isabel Lehn, eine deutsche Autorin, die ist Jahrgang 1979 in Bonn geboren, hat schon mehrere Romane veröffentlicht, eine Autorin, am Ende dieser Sendung entdecken zu dürfen, der ich sehr viele Leserinnen und Leser wünsche. Und ich glaube, auf diesen Wunsch können wir uns einigen. So, und jetzt bleibt natürlich noch Zeit am Ende für unseren individuellen Empfehlungstipp. Nicola Steiner, Sie haben, glaube ich, etwas mitgebracht.
Wie viel Zeit habe ich? Also das sind 4 Kilo. 4 Kilo Buch. Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit. Und Raoul Schrott, der Ihnen vielleicht ein Begriff ist, der hat zuletzt 2016 erste Erde-Epos veröffentlicht. Das war die Geschichte der Welt vom Urknall bis zum Menschen. Hat sich jetzt von der Erde in den Sternenhimmel begeben. Und zwar in 17 Kulturen, richtig ursprüngliche Kulturen. Und hat untersucht, wie sind die jeweiligen Mythen und Sternsagen in diesen Kulturen sichtbar. Und das Interessante daran ist, dass der Sternenhimmel natürlich eigentlich der Vorläufer von allem ist, was wir heute Abend
die
besprochen haben.
Die erste Schrift der Menschheit.
Die erste
das
Schrift
erste,
der Menschheit, die lagen am Boden und haben nach oben geschaut und sich diese Sternsagen erzählt. Und was mich so fasziniert, also ich habe natürlich noch nicht alles gelesen, aber die Geschichten, die dazu erzählt werden, je nachdem, bei den Bororo beispielsweise, die sind so untypisch und so lustig und es gibt keine Helden und es gibt kein Gut und Böse und sie sind so vielseitig. Also es lässt sich auch in dem Sinne von den Geschichten her wahnsinnig nicht viel entdecken. Interessant ist, dass ja der Sternenhimmel überall der gleiche ist, aber die Sterne, so wie sie zusammengesetzt werden, immer unterschiedliche Sternbilder ergeben und trotzdem gibt es Geschichten und Sternsagen, die sich gleichen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum? Die wird auch aufgelöst. Und die Schöpfungsmythen gleichen sich auch. Also das ist dann immer irgendwie Menschen, die aus der Unterwelt kommen und irgendwie auf die Erde kommen und dann werfen sie das Licht in den Himmel, Sonne und Mond und die Sterne mit Kieselsteinen und es gibt meistens zwei Männer, eine Frau, die sich streiten und der eine geht dann in den Himmel und der andere bleibt mit der Frau unten und gründet quasi die Welt. Und im Grunde genommen kann man jedem Sternenhimmel entnehmen, wie das jeweilige Weltbild dieser Kulturen war. Also die moralischen, die religiösen, die sozialen, die navigatorischen, die kalendarischen Grundvoraussetzungen sind dort abzulesen.
A Star is Born, Raoul Schrott, Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit, erschienen im Hansa Verlag. Übrigens auch ein ungewöhnlich schönes Buch. Das liegt an den wunderbaren Illustrationen. Jetzt müssen wir aber auch den Namen der Illustratorin nennen.
Heidi Sorg.
Heidi Sorg. Also wirklich ein herausragend schönes Buch. Felicitas von Lobenberg, welches Buch haben Sie mitgebracht?
Ich habe jetzt mal ein Buch des Piper Verlags mitgebracht.
Selbstlos wie immer.
Selbstlos wie immer. Und es stammt von niemand anderem als Campino, dem Leadsänger der Toten Hosen. Kästner, Kraftwerk, Cocksparrer, eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik. Und genau das ist es. Ich dachte, nach Caledonian Road bringe ich ein Buch mit, was man etwas sozusagen, was im Umfang nicht so riesig ist. Und Campino kann ja nicht nur wahnsinnig gut schreiben, sondern er hat im Frühjahr dieses Jahres an der Düsseldorfer Heine-Universität tatsächlich zwei Vorlesungen gehalten, wo es eben darum ging, wie entstehen Liedtexte und warum ist es wichtig, dass man sich Liedtexte merken kann und warum singen wir die eigentlich gerne und wie autobiografisch sind viele dieser Texte. Und daraus geworden ist eine große, große Hommage an wirklich die Gebrauchslyrik. Und es gibt in meinem Leben zwei Menschen, die Kästner ähnlich verehrt haben. Und man kommt nicht darauf, dass diese beiden sich da treffen würden. Das eine war Marcel Reich-Ranitzky, der bekanntlich mit seiner Frau
den
Toscha...
Den Namen habe ich schon mal gehört.
Kästners lyrische Hausapotheke, sogar im Ghetto, hat Toscha das alles nochmal aufgeschrieben und nachillustriert. Und ich habe mit Reich-Ranitzky wirklich viel über Kästner und die Bedeutung von Kästner geredet. Und jetzt kommt Campino und sagt nochmal, warum uns das tröstet und warum es wichtig ist, dass manchmal der Sinn des Lebens auch einfach zu sein scheint, einfach formuliert. Und wie er das zusammenbringt mit der Geschichte seines Vaters, dem Nachkriegsdeutschland, dem, woraus der Punk der Toten Hosen entstanden ist, das ist wirklich berührend, das ist ganz großartig und man findet sich darin wieder. Es ist auch ein Loblied auf viele andere Songschreiber, Hannes Wader und was die eigentlich uns an Poesie in den Alltag gebracht haben. Und deswegen ist das eine Empfehlung für alle, die es mal etwas leichter mögen. Und dann kommt man auf ganz viele Texte, die man selber im Kopf hat. Und das ist einfach schön.
Erschienen im Piper Verlag.
Oh, Wunder.
Piper heißt der Verlag. Piper. Haben Sie schon mal gehört?
Ich schon mal. Mangold. Nel mezzo di cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva scura. In der Mitte meines Lebensweges fand ich mich in einem dunklen Wald wieder, weil ich vom rechten Wege abgekommen bin. So beginnt berühmterweise Dantes göttliche Komödie. Sie markiert also die Mitte des Lebens, ein kritischer Moment. Man hat die Hälfte des Lebens hinter sich. Man weiß die Endlichkeit, wir hatten vorhin, war schon von der Endlichkeit die Rede, drängt sich einem stärker auf. Es ist ein Moment, bei dem man verzweifeln kann oder bei dem man Bilanz ziehen kann oder bei dem man sich nochmal neu erfinden kann. Es gibt auch von Hölderlin, wenn wir hier schon bei Gebrauchslyrik sind, auch von Hölderlin ein berühmtes Gedicht. Das heißt auch ausdrücklich die Hälfte des Lebens. Und das fängt in der ersten Strophe mit den prall hängenden Birnen über dem See an und den holden Schwänen, die ihr Köpfe ins heilig nüchterne Wasser, um dann in der zweiten Strophe plötzlich alles erstarrt wie zu Eis und die Fahnen klirren im Winde und es ist Winter und es gibt plötzlich gar keine Wärme mehr. Diesen so entscheidenden Lebenspunkt hat die Philosophin Barbara Bleisch, die man in der Schweiz vor allem natürlich auch kennt, aber auch in Deutschland durch dieses brillante Fernsehformat Sternstunde der Philosophie, deren Mitmoderatorin Barbara Bleisch ist. Sie hat diesen Lebensmoment, diesen Lebensabschnitt genommen, um ihn philosophisch zu befragen und zu reflektieren, und zwar quasi in all diese Richtungen. Es ist ein Moment, wo man bilanziert, wo man nach vorne und nach hinten schaut, wo man dankbar sein kann, wo man in irgendeiner Weise auch noch mal sagt, welche Instrumente, die man bisher angewendet hat für den Bau der eigenen Biografie, haben sich bewährt, welche nicht. Und es ist daraus ein sehr kluges und ein sehr motivierendes Buch geworden. Es ist kein Ratgeber, dazu ist es von arbeitet es zu sehr aus seinen philosophischen Quellen heraus. Eine wunderbare Lektüre des Nachdenkens und der geistreichen Selbstreflexion. Mitte des Lebens erschienen im Hansa Verlag.
So. Und das Literaturhaus Zürich ist hinten verdankt. Sie hat es bei uns geschrieben.
Gut zu wissen. Ich möchte als letztes Buch in unserem Lesenswert-Quartett Husch Josten empfehlen. Es ist mir ein vollkommenes Rätsel, warum diese blitzgescheite deutsche Erzählerin nicht längst in der ersten Reihe der deutschsprachigen Gegenwartsautoren angekommen ist und da gehandelt wird. Ihr neues Buch Die Gleichzeitigkeit der Dinge spielt in einem Altenheim. Und da begegnet sich eine mittelalte Frau, die ihre Eltern da zu Tode pflegt, mit einem Krankenpfleger. Aber dieser Krankenpfleger hat ein Geheimnis. Und zwischen denen entwickelt sich eine Amour-Fou und Beziehungen gehen in die Brüche. Und es fliegt also alles auseinander. Aber gleichzeitig ist es ein Buch, das wirklich die letzten Dinge verhandelt. Und wenn irgendeine Leserin oder ein Leser mir nach der Lektüre sagt, ich habe das Ende vorausgeahnt, dann bin ich bereit, eine Essenseinladung auszusprechen. Nein, das ist wirklich, wirklich verblüffend. Und es ist eine großartige Erzählerin auf der Höhe ihres Könnens. Lesen Sie Die Gleichzeitigkeit der Dinge. Und jetzt werden Sie überrascht sein. Wissen Sie, wo das Buch erschienen ist? Im Piper Verlag. Im Berlin Verlag. Das ist aber ein Imprint des Piper Verlages. Insofern, ja.
Ein großartiges Buch.
Ein großartiges Buch. Ja. Ich darf mich bedanken bei meinen Gästen Nikola Steiner, bei Felicitas von Lovenberg, bei Itschumar Mangold. Ich darf mich bedanken beim SWR.
Mit einer Träne, muss ich schon sagen.
Es waren sehr schöne Jahre. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.